Ja, es geht um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite, zwischen dem absoluten Schutz privater Kommunikation einerseits oder aber dem staatlichen Schutz für die Sicherheit der Bürger auf der anderen Seite.
Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung. Mein Name ist Felix Bezin. Ich bin wieder zurück, war jetzt 3 Folgen nicht da und dank Jonas und Daniel toll vertreten. Heute ist der 17.03.2016 und es ist Folge Nummer 30. Wir haben es jetzt 7:45 abends, alles noch recht früh, und sitzen hier zu dritt für unsere Auswertungsrunde noch mitten im Foyer. Eine Schulklasse geht jetzt gerade an uns vorbei, zu so später Stunde. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ich begrüße ganz herzlich mit mir heute unserer kleinen Runde zu meiner Linken Stella Schiffczyk.
Hallo, Stella Schiffczyk, und ich bin die Grafikerin, die die Zeugen malt, weil ja, wie bekannt, die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
Und zu meiner Rechten sitzt unser allseits bekannter Daniel Lücking. Hallo Daniel.
Ja, hallo Felix, Daniel Lücking mein Name. Ich twittere live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss und schreibe auch ansonsten Artikel drüber, über das, was man da so als Zuschauer und Journalist zu sehen bekommt.
Sehr schön. Eins kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Einziger Tagesordnungspunkt war die Anhörung von...
Ja, heute war Frank-Walter Steinmeier als Zeuge vor dem NSA-Untersuchungsausschuss geladen.
Als einziger Zeuge. Wer ist das, Stella?
Seinerseits der Bundesminister des Auswärtigen.
Genau, Frank-Walter Steinmeier, amtierender Bundesminister des Auswärtigen. Vielleicht kurze Biografie zu ihm. 1956 geboren, ist jetzt 60, SPD-Mitglied. Von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramtes unter Gerhard Schröder. Das ist die interessante Phase, für die er hier unter anderem halt heute angehört wurde. Denn wie wir alle wissen, ist der Chef BK, Chef des Bundeskanzleramtes, hat die Fach- und Dienstaufsicht für die Geheimdienste. Von 2005 bis 2009 war er zum ersten Mal Außenminister. Um 2007 bis 2009 war er sogar Vizekanzler. Und Oktober 2008 wurde er zum SPD-Kanzlerkandidaten, wie ihr sicherlich euch noch erinnern könnt, gewählt und unterlag dann Angela Merkel bei der Wahl. Vielleicht kurz was zum Tagesablauf heute. So ungefähr gegen 11.40 Uhr gab es die Statements vor der Presse von den Obleuten zum heutigen Tagesablauf. Das war, ja, also das waren die Statements, bevor es überhaupt richtig losging. Es war reichlich Presse da. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Wer da mal nachzählen möchte, einfach mal bei Technische Aufklärung in der Folge 30 mal auf die Bilder schauen. Also so voll habe ich es persönlich noch nie erlebt.
Es war sogar für Gastbesucher war irgendwann Einlassstopp, sprich, also durch die Presse war eigentlich über die Hälfte des Rangs gefüllt.
Ich glaube, ich habe mal irgendwann gezählt, so ungefähr 100 Plätze da oben, und diesmal saßen sogar welche auf, so neben den Stühlen, so auf dem Boden, und dann so Stufen. Das durfte man sonst auch nicht, wurde aber diesmal irgendwie zugelassen, ne? Um kurz nach 12 ging es dann los mit der tatsächlichen Anhörung. Der Herr Steinmeier hat das Eingangsstatements gewählt, was jedem Zeugen gegeben wird, und hat ziemlich genau eine Stunde lang ein Referat gehalten. Er hat es selber später Vortrag genannt. Und ungefähr gegen 19:30 ist die Sitzung dann zu Ende gewesen. Also auch wirklich ziemlich lang für einen einzelnen Zeugen. Ich persönlich habe gedacht, es geht kürzer. Und damit ihr einen besseren Eindruck kriegt, um was es denn heute genau ging, lassen wir das doch die Politiker selber vortragen in den Eingangsstatements. Und da hören wir jetzt mal rein.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute wird, glaube ich, ein interessanter Tag. Der Untersuchungsausschuss hat die letzten 2 Jahre sehr viele neue Erkenntnisse in Ergänzung der Dinge ans Tageslicht gefördert, die Edward Snowden veröffentlicht hat im Sommer 2013. Und heute stellt sich die Frage der politischen Verantwortlichkeit. Frank-Walter Steinmeier ist in 2 Positionen für relevante Entscheidungen verantwortlich gewesen. Zum einen im Hinblick auf seine Rolle als Chef des Bundeskanzleramtes. In dieser Zeit sind problematische Entscheidungen getroffen worden. Die Operation Iconal, die Operation Glowtike, das Kooperieren mit der NSA überhaupt auf deutschem Boden an der Glasfaser in Frankfurt, die das sich darüber hinwegsetzen, dass es massive rechtliche Bedenken gegen diese Kooperation gab, dass MOA an sich der sogenannte Freibrief gegenüber der Deutschen Telekom, der Zweizeiler, der gesagt hat, rechtlich mag es Bedenken geben, aber macht euch bitte keine Sorgen, euer Bundeskanzleramt. Das sind Fragen, die wir hier heute bewegen wollen. Und in zweiter Linie die Position von Herrn Steinmeier im Hinblick auf seine Tätigkeit als Außenminister. Im Jahr 2007 im Hinblick auf Stuttgart und AFRICOM, aber auch die Frage, für uns sehr interessant, was war eigentlich im Bundestagswahlkampf 2013? Was wusste die SPD von den tatsächlichen Möglichkeiten der NSA? Während dieser Snowden-Veröffentlichungen war man tatsächlich bass erstaunt, was die NSA global so alles macht. Oder wusste man nicht aus eigener Regierungsverantwortung schon seit Jahren, dass es eine globale Vorratsdatenspeicherung gibt, dass es Selektoren gibt, dass man befreundete Länder ausspioniert, überwacht und Erkenntnisse sammelt? Das sind alles Fragen, die wir heute Herrn Steinmeier fragen werden. Und unabhängig davon, ob er eine konkrete Erinnerung hat oder nicht, er trägt für diese Entscheidung mit die politische Verantwortung und deswegen, glaube ich, wird es ein interessanter Tag werden.
Das war Konstantin von Notz, der Obmann der Grünen im Ausschuss.
Meine Damen und Herren, wir hören heute Frank-Walter Steinmeier im Untersuchungsausschuss NSA als Zeugen. Das geschieht vor dem Hintergrund, dass wesentliche Weichenstellungen in der Kooperation deutscher und amerikanischer Geheimdienste zwischen 2001 und 2005 vorgenommen worden sind. In dieser Zeit war Herr Steinmeier Chef des Bundeskanzleramtes. Wir haben ja jetzt mittlerweile fast 2 Jahre Arbeit im Untersuchungsausschuss hinter uns und ich kann sagen, dass die bisherige Aktenlage und auch die bisherigen Zeugenvernehmungen gezeigt haben, dass es in dieser Zeit von Seiten des Bundeskanzleramtes keinen Freibrief für amerikanische Geheimdienste gegeben hat. Wir haben in dieser Zeit insbesondere in den Akten, das können wir den Akten entnehmen, immer eine sorgfältige Abwägung zwischen den Sicherheitsbedürfnissen unseres Landes, insbesondere nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York, können wir feststellen, und eben auch den freiheitlichen Grundrechten der Bürgerinnen und Bürger. Frank-Walter Steinmeier hat als Chef des Bundeskanzleramtes sowohl vor den Anschlägen in New York als auch unmittelbar danach immer wieder deutlich gemacht, dass eine Kooperation zwischen den Diensten nur auf der Grundlage deutschen Rechts stattfinden kann. Und er hat insbesondere dafür gesorgt, dass die grundlegende Kooperationsvereinbarung, das sogenannte Memorandum of Agreement, in 3 ganz wesentlichen Punkten hier vervollständigt wurde. Der erste Punkt war, dass sichergestellt wurde, dass die deutschen Nachrichtendienste, die deutsche Seite immer den Hut auf hatte. Das heißt, in dem Fall konkret der BND war derjenige, der sowohl die technische als auch die administrative Kontrolle über die Projekte hatte. Das zweite, im Projekt wurde immer geregelt, dass es eine umfassende Transparenz gibt. Das heißt, keine Seite konnte Dinge tun, die der anderen Seite grundsätzlich verborgen geblieben sind. Und drittens, es kam, und das wurde auch vereinbart, zu einer, und das ist für mich das Wichtigste, es soll eine umfassende Geltung und Durchsetzung deutschen Rechts durchgesetzt werden. Und auf dieser Grundlage ist diese Kooperation auch angegangen worden. Und insofern, meine Damen und Herren, glaube ich, war dieses Memorandum of Agreement eine gute Grundlage für die Arbeit in dieser Zeit. Aus den bisherigen Akten, die wir studiert haben und auch aus den Zeugenvernehmungen, können wir nichts entnehmen, dass Herr Steinmeier selber über die danach stattfindenden Schwierigkeiten in der Kooperation informiert gewesen war. Und insofern werden wir heute auch den Schwerpunkt unserer Befragung darauf richten, inwieweit außerhalb dieser Aktenlage er Erkenntnisse über solche Schwierigkeiten gehabt hat, etwa aus persönlichen Gesprächen mit Mitarbeitern oder anderen Beteiligten. Wir werden hier sozusagen versuchen, im Rahmen seiner Erinnerungen und seiner Wahrnehmungen zu ermitteln, ob es hier zu solchen Hinweisen gekommen ist.
Gerade hörten wir Christian Fliesek, er ist der Obmann der SPD.
Ja, guten Morgen. Wir werden heute mit dem Zeugen Steinmeier die Befragung fortsetzen. Uns interessiert, inwieweit er mit Einzelfragen befasst war, inwieweit er etwa zum Projekt Iconal eingebunden war, zur Entstehung des Briefes an die Telekom, des Transitvertrages und inwieweit er etwa in die Verhandlungen des Memorandum of Agreement auch eingebunden war.
Nina Wagen war gerade zu hören. Sie ist Obfrau der CDU. Und auch heute für mich eine Premiere. Der Zeuge selber hat sich vor die Presse gestellt. Das war natürlich Frank-Walter Steinmeier und da hören wir jetzt mal rein.
So, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Meine heutige Aussage wird sich im Wesentlichen beziehen auf die Jahre zwischen 2001 und 2005, den Jahren, in denen ich Verantwortung im Bundeskanzleramt getragen habe. Die damals drängenden Fragen, vor allen Dingen islamistischer Terrorismus, der zielgerichtet und absichtsvoll in westlichen Metropolen zuschlägt. Das sind Fragen, die uns auch heute beschäftigen. Damals New York, Washington, Madrid, London, heute Boston, Paris, Tunis und viele andere Städte. Der Untersuchungsausschuss hat sich in den vergangenen 450 Stunden mit vielen Einzelaspekten auseinandergesetzt. Aber ich denke, es geht in der Tat noch um mehr. Es geht um das grundsätzliche Verhältnis zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite oder mit anderen Worten zwischen dem absoluten Schutz privater Kommunikation einerseits oder aber dem staatlichen Schutz für die Sicherheit der Bürger auf der anderen Seite. Dieses grundsätzliche Verhältnis wird hier heute eine Rolle spielen und damals in einer Zeit, in der digitale Kommunikation gerade erst vor dem Durchbruch stand und dies alles zu einer Zeit, die mit 9/11 und Irakkrieg vielleicht mit zwei Stichworten die Sicherheitssituation und Bedrohungslage kurz erläutern kann. In dieser Bedrohungssituation waren wir, die wir politisch Verantwortung getragen haben, konnten uns damals nicht darauf beschränken, die Lage zu kommentieren, sondern es waren Entscheidungen zu treffen, eine Abwägung zu treffen zwischen Sicherheitsinteressen auf der einen Seite und dem Schutz privater Kommunikation auf der anderen Seite. Völlig klar war, dass wie auch immer die Abwägung ausfällt, sie muss sich im Rahmen des Rechtsstaates bewegen und kann nur auf Grundlage des deutschen Rechtes geschehen. Dies war eine Vorgabe, die wir ausdrücklich auch denen gegenüber gemacht haben, mit denen deutsche Nachrichtendienste kooperierten, hier einem großen amerikanischen Nachrichtendienst NSA. Wir hatten abzuwägen und nach meiner rückblickenden Bewertung sind wir zu Entscheidungen gekommen, die die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit nicht nur in angemessener, sondern in rechtsstaatlicher Weise bewahrt hat. Ich glaube, dass es uns gelungen ist, in diesen damals schwierigen Jahren, dass es gelungen ist, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und gleichwohl die Zivilität unserer Gesellschaft zu bewahren. Und ich denke, das wird sich auch heute in den Beratungen des Untersuchungsausschusses widerspiegeln. Vielen Dank.
Das war Frank-Walter Steinmeier, der heute als Zeuge geladen war. So, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Mir ist ja aufgefallen, und nicht nur mir, sondern eigentlich Herrn Sensburg noch viel früher, dass in dem Eingangsstatement eine Stunde von Herrn Steinmeier schon extrem viele Themen angesprochen wurde, und zwar alle auf der Liste von dem Herrn Sensburg, dem Ausschussvorsitzenden, bis auf ein Thema.
Ja, das eine Thema, was Herr Steinmeier nicht von sich aus angesprochen hat, das war ausgerechnet der geheime Krieg. Und um den ging es auch gegen Ende dann noch im Wesentlichen. Steinmeier hat es einfach so ausgelassen und hat sich lieber eher auf seine Zeit im Kanzleramt und auf die kritisierten Operationen wie Iconal und Gloteiq versteift und hat da Ausführungen zu gemacht. Warum jetzt ausgerechnet der geheime Krieg ausgefallen ist, das hat aber auch nicht erklärt.
Da kommen wir später noch zu. Also die Themen, die er angeschnitten hat, waren Gloteig, das ist die BND-CIA-Initiative zum Abhören eines Knotenpunktes in Deutschland bei MCI WorldCom, ein Unternehmen, das als Kabelbetreiber fungiert. Dann war das Thema Iconal natürlich präsent. Iconal ist der Abhörskandal in Frankfurt. Hier ging es speziell um den immer wieder sogenannten Freibrief des Bundeskanzleramtes an die Telekom, die sich absichern wollte, dass denn der BND sich da jetzt wirklich ranklemmen darf. Dann war noch das Thema Afrikom, was wir auch schon behandelt haben. Also Afrikom ist das Command Center für Afrika der USA auf deutschem Boden in Stuttgart. Stella.
Alleine durch diese Zusammenfassung, was die Themen seiner Eingangsrede waren, fand ich, gewinnt eigentlich die Eingangsrede schon wahnsinnig an Bedeutung, weil er fing direkt an zu sagen, dass sein Bereich, der in den Untersuchungszeitraum fällt, gesellschaftspolitisch von Debatten gespickt war, dass sicherheitspolitisch hochbrisant war. Und dann kam er eigentlich gleich zu 9-11. Und 9-11 war im Großen und Ganzen eigentlich die Entschuldigung für alles. Also es ging darum, hier das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit zu garantieren. Und so wurde eigentlich jedes Argument, was auf den Tisch kam, direkt, 9-11 und Terrorwarnung und das ist ja alles, Anschläge konnten vereitelt werden. Wie man alles auf 9-11 runterbrechen kann, fand ich, also wie man das innerhalb einer Stunde mit verschiedensten Fachtermini und also das ist ein hochgradig eloquenter Redner, hochintelligent, aber trotzdem bleiben eigentlich die Nullsätze nicht außer Acht.
Das war wirklich interessant. Selbst die Abgeordneten haben irgendwann gesagt, das kann man jetzt aber nicht alles mit 9-11. Also das ist schon sehr aufgefallen. Ihm war es aber auch wichtig, dass er sagt, okay, wir reden jetzt hier von vor 15 Jahren. Ich muss das mal einordnen. So hat er ja auch in seinem Eingangsstatement seine Rede begonnen, damit sie ein Gefühl für die Zeit damals kriegen. Und hat selber auch nochmal gesagt, wissen Sie, das war lange vor dem iPhone, das war lange vor Google und
das Internet war auch noch so weit weg. Ich frage mich so, wo genau lebte Herr Steinmeier zu dieser Zeit? Dieses Internet gab es da noch nicht so? Ich weiß es nicht.
Ja, das war noch nicht so präsent, vor allen Dingen auch nicht die Dienste wie Facebook und Twitter und da gab es noch nicht so ganz die Friktionen, dass ein Dienst versehentlich oder absichtlich die Kommunikation, die private Kommunikation von ganz vielen Menschen so in die Datenströme bekam, wie das jetzt heute der Fall ist. Also Steinmeier hat wichtige Dinge erwähnt, zum Beispiel wie viel Prozent des abgespeicherten Internetverkehrs oder der abgespeicherten Internetinhalte erst seit 2011 entstanden sind. Der meinte, glaube ich, 95% oder so. Das waren noch alles ganz richtige Punkte, die er gesagt hat. Das Problem ist auch für mich nicht, dass es 9-11 gegeben hat und dass es da auch Reaktionen der Sicherheitsdienste und Nachrichtendienste drauf gegeben hat. Dafür haben wir ja all diese Einrichtungen und Institutionen. Aber wir müssen über das Wie reden. Und über das Wie hat Herr Steinmeier in seinem Eingangsstatement erstmal nichts verloren. Und das Wie musste er dann hinterher mit den Abgeordneten klären.
Am Anfang drehte sich ein großer Teil der Redezeit um das Memorandum of Agreement aus dem Jahr 2002. Daniel, kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was dieses Memorandum of Agreement regelte und warum man das sich überhaupt, oder was vielleicht der Steinmeier auch meinte, warum man das überhaupt erschaffen hat?
Ja, das Memorandum of Agreement regelt im Grunde genommen die Zuständigkeiten der Geheimdienste auf deutschem Territorium, was man an Zusammenarbeit vereinbart hat zwischen BND und der NSA oder eben anderen, zum Beispiel militärischen Einrichtungen. Das wird in so einem Vertrag festgehalten und dieses Vertragswerk selbst hat sich irgendwie seit 1999, also schon vor 9-11, in der Aushandlung befunden und nach 9-11 ging man natürlich dann sehr stark in die Verhandlungen und hat das dann bis 2002 in ein Vertragswerk gegossen.
Es wurde immer wieder stark kritisiert, dass dieses Vertragswerk ja bis heute so geheim ist, dass es auch nicht zitiert werden kann. Man kann nicht reinschauen und es können auch dem Zeugen keine Vorhalte gemacht werden über das, was dort vereinbart wurde. Inwiefern siehst du das kritisch?
Ja, Herr Steinmeier hat das ja dann auch quasi selbst belegt. Er sagte, ja, man müsse akzeptieren, er könne nur sehr abstrakt über das Memorandum of Agreement sprechen. Das ist zwar in Teilen durchaus richtig, dass es geheime Staatspapiere geben muss oder soll. Nur man muss sich dann fragen, darf da wirklich nur die Bundesregierung reingucken oder welche anderen Gremien dürfen da reinschauen und dürfen das wirklich voll lesen? Wer muss eigentlich beteiligt sein, wenn so ein Memorandum of Agreement ausgearbeitet wird, und gehören da nicht auch eine ordentliche Anzahl von Repräsentanten des Parlaments rein, die eben gerade nicht in der Regierung sind? Denn die müssen solche Verträge ja dann auch über die Jahre hinaus mittragen und auch kontrollieren können. Das ist aber durchaus üblich, diese Art von Vertragswerke auszuhandeln, geheim zu halten. Und das macht es jetzt natürlich schwer zu sehen und zu beurteilen, ob und wie überhaupt dagegen verstoßen worden ist.
Aber es ist ja nicht dagegen verstoßen worden, weil man durfte es ja nicht, ne? Oder? War doch so.
Ja, das waren auch die Fragen, ne? Wie wurde das eigentlich kontrolliert? Ja, man weiß es eben nicht.
Ja, das war diese krasse Wahrnehmung, die Herr Steinmeier immer äußerte. Er sagte, ja, da gibt es ja das Memorandum of Agreement und da wird sich dran gehalten und das ist alles... das ist dann alles so richtig, wie das stattfindet. Er ging nicht in die Details, er konnte nicht sagen, wir haben jetzt hier was überprüft und sind dort irgendwelchen Sachen nachgegangen. Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, es gibt da ein Vertragswerk und da halten sich alle Seiten dran. Es ist ein bisschen schade, dass sich in den letzten Jahren doch eher die Anzeichen gehäuft haben, dass sich nicht alle Seiten dran gehalten haben, besonders die amerikanische.
Ja, wenn er bei den Fakten oder bei den Vorwürfen nicht selber anwesend war, hat er immer gesagt, da war ich nicht dabei, kann ich mich nicht, das kann ich nicht bestätigen, weil ich war nicht da, deswegen gehe ich vom Gegenteil aus oder beziehungsweise denk dann die Unschuldsvermutung, glaube ich nicht, dass das eingetroffen ist, weil es durfte er nicht. Und das.
Und was er ja auch gesagt hat, war, dass er nur wusste, dass dieses Memorandum of Agreement verhandelt wird, aber dass er bei dem Verhandeln der Annexe, also der Anhänge dieses Agreements, nicht anwesend war. Und in diesen Annexen stehen eben diese ganz konkreten Anwendungsfälle drin. Also wie sieht's aus mit militärischen Liegenschaften, wie ist das mit der Nutzung von Infrastruktur und all diesen ganzen Dinge, die kommen da rein. Da sind im Grunde die ganzen Einzelfallregelungen wirklich benannt. Ja, und das ist halt geheim. Aber da wird sich wohl schon jemand dran halten.
Ich frage selber mal in die Runde, ist es denn so geheim, dass selbst die Ausschussmitglieder nicht reinschauen dürfen? Oh, die haben das bestimmt gesehen und dürfen halt nur nichts zitieren, oder? Ich habe keine Lektoren eingesehen. Nein, nicht diese Lektoren. Ich meine wirklich das Memorandum of Agreement. Also
das weiß ich auch nicht.
Also ich sag mal so, es hat sich keiner aus dem Fenster gelehnt in der Sitzung und hat gesagt, also naja, wir haben es ja gelesen, aber schade, ich darf es halt nicht zitieren, Herr Steinmeier. Dennoch frage ich mal ganz vage. Also so, genau das gab es halt nicht. Also das habe ich so nicht gehört. Dann war ich da vielleicht draußen. Hat er das so gesagt?
Also mir war so, dass Konstantin von Notz sagte, dass das, weil es eingestuft ist, nicht genauer die Frage formuliert werden könne, aber, oder?
Doch. Aber meinst du, dass er das gelesen hat, komplett? Oder dass er zumindest Zugang hatte für zur Vorbereitung? Schwierig. Das müssten wir vielleicht mal einfach. Das reichen wir nach.
So, dann reiche ich nach. Also Frag den Staat hat natürlich schon versucht, das Memorandum of Agreement zwischen BND und NSA vom 28.04.2002 einzusehen. Und es wurde natürlich abgelehnt, diese Anfrage. Gemäß § 3.8 keine Auskunft von Nachrichtendiensten sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Bundes, soweit sie Aufgaben im Sinne des § 10 Nummer 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes wahrnehmen. Das können wir jetzt auch nochmal nachschlagen. Nein, im Wesentlichen geht es offensichtlich nur den BND etwas an und das beteiligte Kanzleramt, und demnach wird es auch für Parlamentarier schwer, da reinzuschauen.
Also dünnes Eis, wir sind uns nicht ganz sicher, aber wäre ja nicht das erste Mal, denn bei den Selektoren durfte ja auch keiner reinschauen.
Ja, und eine dieser Glaubensgrundsätze von Herrn Steinmeier war eben auch, dass im Memorandum of Agreement steht, dass die Erfassung von Telekommunikation von Deutschen ausgeschlossen wird. Und das ist etwas, was er als gegeben nimmt.
Dann wäre das ja geregelt. Das nächste... Da haben wir mal einen Haken dran. Das nächste, nach dem Motto, ist ja verboten. Da kommen wir direkt zu Iconal. Also Iconal war das Abhören eines Verkehrsknotenpunktes in Frankfurt durch den BND, wo sich die Telekom nochmal hat absichern lassen, durch das Bundeskanzleramt, dass das so okay ist. Daraufhin wurde er auch angesprochen, was wurde da abgehört, und Herr Steinmeier hat halt erstmal, so klang das für mich, die tolle Infrastruktur in Deutschland gelobt und wie toll es ist, dass ja hier so viel internationaler Verkehr, ich meine, Frankfurt, Internetknotenpunkt, dass hier so viel Verkehr durchfließt. Und dann hatte man sich dazu entschlossen, man könne doch nicht nur den BND im Ausland arbeiten lassen, so wie es ja im BND-Gesetz geregelt ist, sondern im Inland auch dann, wenn Auslandskommunikation am Knotenpunkt abgehört wird. Und damit das sichergestellt ist, dass auch keine deutschen Verkehre da mit abgehört werden und dass man das abhören darf, hatte man sich an diese G10-Kommission gewandt, die sich mit dem Überwachen des deutschen Internetverkehrs beschäftigt. Und dann gab es die sogenannte G10-Anordnung, die besagt hat, ja, ihr dürft da abhören, wenn ihr das und das beachtet. Daniel, habe ich das so grob, leinhaft richtig zusammengefasst?
Ja, das Problem war, dass es offenbar, geht aus dem Schriftverkehr hervor, den die Obleute dann auch Herrn Steinmeier vorgelesen haben bzw. dargestellt haben, dass man sich beim Kanzleramt gar nicht so sicher war, dass diese Art von Abhörmaßnahmen auch erlaubt werden würden. Sie waren so überhaupt nicht der Ansicht, dass die G10-Kommission das durchgehen lassen würde, und die Telekom war wohl offensichtlich auch in der rechtlichen Beurteilung so, dass sie gesagt haben, das kann eigentlich so nicht in Ordnung sein, und deswegen kam es dann eben zu diesem Freibrief. Und sonderbar bei diesem Freibrief ist eben, dass er keine rechtliche Einschätzung enthält. Da steht eben nicht drin, das BND-Gesetz erlaubt das und regelt das, sondern eben es soll nur der Freibrief gewesen sein, dass eben dieser Abgriff in Ordnung ist und dass das vom Kanzleramt autorisiert worden ist. Steinmeier selbst kannte den Freibrief inhaltlich aus seiner Zeit damals nicht, hat ihn dann aber irgendwann zu Gesicht bekommen, hat sich auch nicht weiter darüber gewundert, dass das rechtlich da gar nicht wirklich klargestellt worden ist, und hatte auch in Bezug auf die G10-Kommission, die sich ja deutlich die G10-Kommission fühlte sich ja hinter das Licht geführt, und das waren auch Dinge, die Herr Steinmeier ja relativ unbeeindruckt zur Kenntnis genommen hat.
Vielleicht nochmal zur Klarstellung, hinter das Licht geführt deshalb, weil Herr Steinmeier hat es halt selber zugegeben, man kann es technisch nicht ausschließen, dass da nicht auch deutsche Verkehre drin sind. G10-Filter hin oder her, man kann noch nicht 100% diesen Verkehr rausfiltern. Das ist ja nun mittlerweile eine Tatsache, zumindest oft genug zugegeben im Ausschuss durch die Zeugen. Daniel, lass uns doch mal über die Funktionsträgertheorie reden. Also Funktionsträger sind ja diejenigen Grundrechtsträger im Ausland, also sprich deutsche Staatsbürger im Ausland, die ihren Grundrechtsanspruch verlieren, wenn sie eine wichtige Funktion innehaben und sich im Ausland befinden. Nach dem Motto, nein, dann können wir sie jetzt auch abhören, scheinen ja wichtige Leute zu sein und sie sind ja eh nicht mehr in Deutschland. Das ist die sogenannte Funktionsträgertheorie vom BND so in die Welt gesetzt und angewandt. Dazu hat sich der Zeuge heute auch geäußert, Daniel.
Ja, da ist er auch wieder den sicheren Weg gegangen. Er hat eben gesagt, ja, okay, Funktionsträgertheorie, das darf so nicht gelten, darf es so nicht geben, weil das eben auch Grundrechtsträger sind. Er hat dann aber gleichzeitig auch wieder so mehr oder weniger diplomatisch eingeräumt, dass es durchaus dazu kommen kann, dass im Ausland, in der Auslandsüberwachung des BND plötzlich Funktionsträger auftauchen. Funktionsträger, nochmal zur Erklärung, das sind die Leute, die eigentlich per Grundgesetz ein Anrecht auf geschützte Kommunikation haben, unter G10-Schutz fallen, sich aber gerade im Ausland aufhalten oder an Themen arbeiten, die in das Auftragsprofil des BND fallen und wo dann der BND diese Funktionsträgertheorie aufgebracht hat, nach dem Motto, ja, die arbeiten halt in dem Bereich, deswegen müssen wir sie überwachen. Der ist schon mehrfach widersprochen worden und auf die Seite hat sich eben Steinmeier heute auch geschlagen, aber ohne jetzt zu stark den BND zu kritisieren, war ja alles irgendwie halt möglich. Zur Weltraumtheorie, die ebenfalls noch immer wieder geäußert wird, hat er sich auch nicht weiter geäußert oder eingelassen. Und wichtig war eben im Zuge dieser Auslandsüberwachung auch sein Statement ja, zur Überwachungstätigkeit des BND im Ausland. Ist er natürlich auch befragt worden. Wir erinnern uns, irgendwann flog auf, dass der BND zum Beispiel französische Politiker oder französische Unternehmen überwacht und auf der Liste hat. Das war eine WikiLeaks-Enthüllung. Und diesbezüglich hat Herr Steinmeier dann auch versucht, sich mehr oder weniger reinzuwaschen und meinte, ja, ihm sei ja nie ein Dossier des BND vorgelegt worden über befreundete Staaten oder über französische Politiker. Er wollte damit stützen, dass dieses Ausspähen unter Freunden ja überhaupt nicht gehe, was Frau Merkel ja gesagt hat. Gut, das ist auch etwas, was man sich sehr genau anhören muss. Wenn er sagt, dass ihm nie ein Dossier des BND vorgelegt wurde über befreundete Staaten oder französische Politiker, wie auch immer, dann heißt das ja nicht, dass der BND nicht mit diesen Informationen gearbeitet hat. Es hat ihm nur nicht schriftlich vorgelegen, dem Herrn Steinmeier. Da muss man wirklich genau hinhören beim Politikersprech, um eben zu erkennen, da wird eine justiziable Aussage gemacht und die hält nur genau so lange, bis man dann fragt, ja, ist denn mit diesen Informationen gearbeitet worden oder nicht. Insgesamt, Herr Steinmeier war ziemlich Teflon-mäßig unterwegs, also das, was Frau Merkel momentan zu fehlen scheint, hat er in seinem Politikersprech auf jeden Fall gehabt. Er war, wie in anderen Untersuchungsausschüssen auch, schwer zu greifen von den Aussagen her. Und das scheint aber auch wirklich ein System in diesem Politikbetrieb gewesen zu sein, möglichst viel von ihm wegzuhalten, ihn aus möglichst vielen Zusammenhängen so zu hinterlassen, dass es keine Unterschriften gibt oder dass eben es nicht direkt auf ihn zurückzuführen ist. Er hat viel damit entschuldigt, dass die Zeit schon 15 Jahre zurückliegt und dass er sich dann nur schwer erinnern könnte und konnte das aber deutlich souveräner machen, als das die Zeugen des BND sonst taten. Bei den Zeugen des BND, wenn die gesagt haben, es liegt so weit zurück und ich kann mich nicht erinnern, dann wirkte das plump und stumpf. Und Herr Steinmeier hatte da sehr geschliffene Aussagen zu.
Verschiedene Satzkombinationen, ja, zur Auswahl. Nicht nur, das ist mir nicht erinnerlich, was ein feststehender BND-Terminus ist, sondern ja, das war ein großes Spektrum an Gedächtnislücken.
Und was mir auch aufgefallen ist, es gab nicht den Satz oder diese, ja, oft schon diese Anschuldigung, wenn eine Frage in die falsche Richtung kommt oder genau in die richtige Richtung, das liegt außerhalb des Untersuchungszeitraums, das dürfen Sie mich nicht fragen. Diese Blöße hat er sich nicht gegeben.
Das würde auch genau in sein eloquentes Sprech nicht reinpassen. Also ergibt sich nicht die Blöße, Dinge nicht zu wissen, sondern es sind irgendwie, schafft er mit jedem, also er würde de facto nie lügen und sagen, das weiß ich nicht, sondern er bringt dann eine Teilantwort, wo ein Fünkchen von einer möglichen Antwort drin ist, aber nur so wenig, dass er nicht lügen muss, aber trotzdem sich der Fragende vielleicht eine Teilantwort rausziehen kann. Aber man kann immer letztlich sagen, naja, aber das genau hat er ja nicht gesagt. Letztlich, aber was hat er denn gesagt?
Und zu dieser ja altbekannten Taktik, die ja oft auch unterstellt wird, aber nie richtig bewiesen werden kann, dieses Need-to-Know-Basis, ne? Man sagt dem Chef nur, was er wirklich wissen muss, alles andere könnte ja seinen Kopf kosten. Und das, was, ob das vielleicht sogar gefördert wird, hat natürlich auch die Abgeordneten interessiert und er hat von Notz hat gefragt, ob es denn dieses Need-to-Know, ob es das denn gab. Und er meinte, die Haltung, wir wollen es nicht wissen, gab es nicht bei uns.
Ja, er hat auch nochmal klargestellt, wie er denn seiner Kontrollfunktion nachgekommen ist. Das schwang immer so mit. Er ist derjenige gewesen in der Verantwortung, der eigentlich die Dienste zu kontrollieren hatte. was irgendwie recht seltsam wirkte, weil er ja eigentlich vieles überhaupt nicht mitbekommen hat. Es gab so einen Ausspruch zum Thema, wie denn mit Fehlern umgegangen wurde und wie er denn darauf reagiert hat, als klar wurde, dass Iconal nicht so richtig funktioniert und dass man das nicht alles sicherstellen kann. Da meinte er dann, ja, wenn etwas schief geht, muss informiert werden, egal auf welchem Weg. Die Schriftlichkeit ist kein zwingendes Erfordernis. Und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Taktik. Also man muss nicht alles verschriftlichen, besonders nicht, wenn Fehler stattgefunden haben.
Kann man so schwer vergessen, wenn es schriftlich gibt.
Genau, wenn es das schriftlich gibt, kann man es so schwer vergessen. Und wenn es das schriftlich gibt, könnte ja hinterher irgendein Parlamentarier in irgendeinem Untersuchungsausschuss plötzlich diese Dinge finden. Also kommuniziert man lieber in Besprechungen, wo dann eben keine Notizen angefertigt werden, keine Protokolle angefertigt werden. Über Fehler, Versäumnisse gibt Richtungsweisungen oder Entscheidungen und sagt, ja, das darf aber jetzt nicht mehr vorkommen. Macht es nicht schriftlich und das macht es dann eben so schwer, wirklich justiziabel zu werden und Fehlverhalten auch zu sanktionieren. Bei der Bevölkerung sorgt das dann dafür, dass zwar irgendwann diese Dinge auffliegen und bekannt werden, aber dass man sich dann ganz groß darüber ärgert, dass es ja keine Konsequenzen gibt, dass eben niemand in der Konsequenz seinen Hut nehmen muss oder strafrechtlich belangt wird. Fakt ist, es fehlen dann einfach die Verschriftlichungen von genau den Fehlern, die da stattgefunden haben. Sehr elegante Lösung.
Mhm. Ja. So ungefähr im letzten Drittel kam dann von Hans-Christian Schröbele nochmal so nonchalant die Frage, was er denn eigentlich über die Hauptstelle für Befragungswesen ihm da so ad hoc einfällt, was es ihm denn sagt. Und er sagte, na, das ist doch diese Institution, wo dann unter dem Dach vom BND in den 50er Jahren die Kriegsgefangenen befragt wurden. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, was etwas zum Raunen im Publikum geführt hat.
Und wir erinnern uns alle sicherlich gerne an Frau K. Das ist mein persönliches Anliegen, Frau K. hier nochmal ins Spiel zu bringen.
Die hast du auch sehr gut.
Genau, danke, danke. Die war, ich glaube, dreimal im Ausschuss und sie war die Leiterin der Hauptstelle für Befragungswesen, die ja so als Tarnbehörde aufgeflogen ist, unter dem Dach des BND und aufgelöst wurde. Man weiß ja nicht, ob es sie so noch gibt. Da gab es schon ähnliche Anfragen im Ausschuss in Richtung Bundesregierung. Da man auch von, ich glaube, Herrn Nutz war das sogar, man weiß ja nicht, ob es eine Nachfolgeorganisation gäbe. Und da hat die Bundesregierung dann einem nichtssagenden Ausdruck geäußert.
Das Interessante an der Hauptstelle für Befragungswesen ist ja, dass die zwar vom BND geführt wurde, aber dem Kanzleramt unterstand und dass jetzt ausgerechnet der Kanzleramtsminister da eher so nichts drüber weiß und sich kaum erinnern kann und keine Zusammenarbeit da stattgefunden hat. Das ist auch wieder so ein Anzeichen dafür, wie viel von ihm weggehalten wurde, damit er sich da quasi die Finger nicht schmutzig macht und immer noch glaubhaft sagen kann, never heard of, keine Ahnung, was das ist. Hans-Christian Störbele hat das Thema vor allen Dingen aufgeworfen, weil eben in der Hauptstelle für Befragungswesen Flüchtlinge befragt worden sind aus Krisenregionen und weil das eben nachgewiesen worden ist, dass eben mit diesen Informationen dann Drohnenangriffe in Jemen, Pakistan, in den Ländern, dass das eben stattfindet.
Damit sind wir auch direkt bei dem Thema, was Herr Steinmeier als einziges nicht in seinem Eingangsstatement erwähnt hat, und zwar der geheime Krieg. Und hier fand ich ganz interessant, der Herr Ströbel hat es selber ja auch nochmal angesprochen, dass er dem Zeugen Brandon Bryant, den wir hier letztes Jahr gehört haben, dem ehemaligen US-Drohnenpiloten, sehr viel Kredibilität zuspricht in seinen Aussagen und ihn nochmal sehr dafür gelobt hat, wie präzise und akkurat er sich geäußert hat zu seinem Arbeitsalltag und seiner Kommunikation mit Rammstein, bevor er Einsätze in den USA, wo er dann saß, beginnen konnte. Und ja, warum, Daniel, hast du eine Vermutung, warum Herr Steinmeier das Thema denn so ausgeblendet hat? Und ich meine, man muss dazu sagen, du hast es mir gerade im Vorgespräch erzählt, du hast Brandon Bryant gerade gestern erst wieder getroffen.
Ja, Herr Steinmeier schien Brandon Bryant erstmal überhaupt nicht zu kennen. Er meinte so, ach, das ist dieser Drohnenpilot.
Er hatte doch auch vorher noch mal, ich weiß gar nicht, auf welche Frage sich das bezog, sagt, Sie können doch jetzt Ihre Aussage nicht auf eine Aussage von so einem Drohnenpiloten stützen. Da dachte ich, auf wen, wenn nicht über jemanden, der aktiv tätig war, also wirklich ein, der an der Basis stand. Also
genau, das fiel ja so auf. Er kannte ja angeblich die Inhalte der Aussage nicht. Und er, Steinmeier, war ja angeblich auch nicht kompetent zu beurteilen, welche technischen Äußerungen da von Brandon Bryant gemacht worden sind. Und also das ganze Thema Drohnen schien ihn quasi überhaupt nicht zu kümmern. Er wollte da nicht drüber reden. Und auch angesprochen auf Rammstein und auf die Rolle von Rammstein, das war wirklich so etwas, wo er sich die Finger nicht schmutzig machen wollte. Er meinte, ja, da müssen wir doch jetzt erstmal ruhig bleiben, denn da sind wir ja noch in der Feststellungsphase. Das ist auch etwas, was ich versucht habe, in den Pressevorgesprächen mit Christian Fliesek zu besprechen, wie er sich denn zu der Haltung des Auswärtigen Amtes positioniert, nämlich, dass Deutschland keine Verantwortung im Drohnenkrieg habe, weil ja keine Drohnen aus Rammstein starten und weil ja in Rammstein niemand auf den Auslöseknopf drückt, mit dem dann eben die Drohnen auf Opfer feuern.
Vielleicht kurz dazu, Christian Fliesek, SPD, und das war übrigens die gleiche Position, wo Herr Steinmeier dann doch reingegrätscht ist, als ihm vorgeworfen wurde, naja, gab es ja Brandon Bryant, der meinte Rammstein, ist ganz wichtig, und da ist er wirklich dem Obmann ins Wort gefallen, ja, aber nicht aus Rammstein gestartet.
Ja, und Herr Steinmeier fasste die Haltung der Bundesregierung am besten zusammen, als er sagte, wenn der US-Präsident äußert, es gebe keine Drohnensteuerung aus Rammstein, dann haben wir keinen Grund zu zweifeln. Also derzeit scheint es niemand in der Bundesregierung auch nur ernsthaft in Erwägung zu ziehen, Druck auf die USA auszuüben, endlich offenzulegen, wie essentiell Rammstein in diesem Drohnenkrieg ist. Nach Darstellung von Brandon Bryant ist es eben genau das essentielle Relais, das ohne welches keine Datenweiterleitung an eine Drohne möglich ist. Brandon Bryant hat beschrieben, dass eben vor jeder Schicht er in Rammstein anrufen musste, sich einwählen musste und dass ohne diese Relaisstation Rammstein dieser Drohnenkrieg nicht stattfinden kann. Dass seit mittlerweile 2 Jahren, 3 Jahren, im November 2013 gab es das Buch und die Enthüllung über den Geheimen Krieg, dass sich da in dieser Zeit nichts daran getan hat, das ist kaum noch hinzunehmen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das sind Dinge, die ich nicht verstehen kann, die mich auch persönlich mitnehmen, dass dort niemand handelt, dass dort niemand eine Rechtssicherheit einfordert und sich zumindest so positioniert, dass man eine verlässliche Aussage vom NATO-Partner haben will, was da stattfindet. Da stehe ich ziemlich fassungslos vor.
Tja, ich frage mal in die Runde, was denken wir denn jetzt? Was haben wir denn heute mitgenommen? Ist das Stella?
Also ich finde glaubwürdig definitiv, weil ihm auch in der Art, wie er um Antworten rumlaviert ist, natürlich auch viel mitschwingt und auch mir, also in meiner subjektiven Wahrnehmung mir klar wird, wie er selber eigentlich dazu steht, er sich dazu natürlich in dieser Form nicht äußern kann. Dass aber trotzdem nicht die Courage da ist, wenn Wissen da ist, sich so weit wie man kann dazu zu äußern, sondern eine klare Antwort sich drumherum laviert wird, aber das rhetorisch so fit, wie ich es noch selten gehört habe.
Ja, ging mir auch so. Heute war halt nicht dieser Moment, wo ich auch ein bisschen darauf spekuliert habe, wenn es lang genug geht, vielleicht, wenn dann so die Unterzuckerung durchkommt. Wir hatten das ja nun echt auch schon ein paar Mal erlebt, dass einfach so, dann bricht einfach was raus. Kurz habe ich gedacht, okay, jetzt gibt es ein bisschen schneller Widerrede, wenn dann irgendwas falsch dargestellt wird, aus Zeugensicht. Aber so, die Fassung verloren hat keiner und ganz im Gegenteil, ich war ein paar Mal draußen, um mich mal kurz zu erholen, weil es dann auch wirklich anstrengend ist, dazuzuhören. Und klar, es gab auch Pausen, aber ich hätte das nicht so akkurat durchgestanden an seiner Stelle, wie er da wirklich das ja auf dem Staatsparkett das nun abgeliefert hat.
Ja, es lief wie erwartet. Er hat sich ja auch in anderen Untersuchungsausschüssen, wie zum Beispiel dem Untersuchungsausschuss rund um den Fall Murat Kurnaz, sehr eloquent und dem Stress oder dem Druck gewachsen gezeigt. Insofern war das nicht überraschend, was wir heute gesehen haben. Die wahre Arbeit, die jetzt noch kommt, die müssen jetzt die Abgeordneten und Mitarbeiter leisten, die jetzt das, was sie heute als Aussage präsentiert bekommen haben, neben die Aussagen von den BND-Zeugen halten müssen und eben auch neben die Aussagen halten müssen, die in nicht öffentlichen und in geheimen Sitzungen stattgefunden haben. Das sind Dinge, da können wir vom Publikumspodium aus jetzt wenig dazu beitragen, da noch eine Einschätzung zu geben, inwieweit Widersprüche aufgekommen sind. Das ist dann wohl die Arbeit jetzt, die im Parlament noch dringend gemacht werden muss.
Vielleicht noch was zu dem Ende der Sitzung, so ungefähr gegen 19.15, 19.30. Es gab tatsächlich dann keine weiteren Fragen mehr in der Berliner Stunde, die hier abgefeiert wird, wo je nach Fraktionsstärke im Bundestag auch die Redezeit verteilt wird. Es ist ja immer wieder so, dass am Ende die großen Parteien keine Fragen mehr haben. Das war diesmal auch so. Die SPD und CDU hatten dann irgendwann keine Fragen mehr, sodass dann nur noch die Opposition gefragt hatte. Und auch diese hatte dann keine weiteren Fragen und es wurde keine nicht öffentliche Sitzung angesetzt, für die das vielleicht interessieren würde. Und erst Stella?
Noch ein kleines Highlight für eine kurze Zeit. Hat Hans-Christian Ströbele den Vorsitz, die Leitung des Ausschusses übernommen, da Patrick Sensburg kurzzeitig abwesend war. Hat für viele Schmunzler gesorgt, weil er so sich doppelte Redezeit einräumen konnte.
Und seinen Kollegen gebremst hat, das fand ich ganz schön. Als er nutzt dann dran war, das wäre dann aber die letzte Frage. Das war ein schöner Moment, ja.
Eine Sternstunde der Opposition, ja. Und eine deutliche Auflockerung. Das können wir öfter mal sehen, bin ich dafür. Ja.
Wer jetzt noch Geduld und Muße hat, dem empfehle ich doch tatsächlich die Statements, die es nach der Sitzung gab. Die haben wir auch mit eingefangen. Und ja, vielleicht teilt der ein oder andere Politiker, und ich habe es nun auch gehört, auch unsere Einschätzung. Der Konstantin von Notz macht den Anfang, der Obmann der Grünen.
Ja, meine Damen und Herren, das war ein langer und interessanter Vernehmungstag. Der Bundesaußenminister hat ausführlich auf unsere Fragen geantwortet. In vielen Detailfragen, wie das häufig so ist, hat die Erinnerung zumindest gewisse Schwächen aufgezeigt. Das kann man vielleicht sogar zum Teil verstehen. Die Dinge sind tatsächlich ein paar Jahre her. Trotzdem ist klar, Frank-Walter Steinmeier trägt die politische Verantwortung für die Probleme, die aus dem Beginn dieser Kooperation sich bis in das Jahr 2015 weitergetragen haben. Es ist so, dass die Überwachung in Deutschland, die Übergriffigkeiten der NSA, die Probleme mit dem Bundesnachrichtendienst selbst auf diese Zeit des MOAs aus dem Jahr 2003, 2004 zurückgehen. Und wenn man zynisch wäre, würde man sagen, am Ende ist der Bundesaußenminister sogar für seine eigene Überwachung mitverantwortlich, weil aus diesen Kooperationen mit der NSA, dem Zugriff auf der Glasfaser, den Zugriff auf den Satelliten in Bad Aiblingen, rührt eben auch die Überwachung, ist Teil des Überwachungsnetzwerkes, von dem eben auch deutsche Politikerinnen und Politiker betroffen waren.
Inwieweit sind Sie jetzt zufrieden oder enttäuscht von der Vernehmung, von den Aussagen?
Ich glaube, wir haben das erlebt, was zu erwarten war. Ein sehr erfahrener Politiker, der nicht in seinem ersten Untersuchungsausschuss war. Wenn man sich die Antworten aber genau anguckt, glaube ich schon, dass man sehr genau erkennen kann, wo auch Herr Steinmeier heute die Schwächen des damaligen Abkommens sieht. Und ich bin eigentlich mit dem Tag ganz zufrieden. Man muss sagen, diese ganzen Erkenntnisse, die wir heute mit ihm abfragen konnten, die verdanken wir der Aufklärungsarbeit der letzten Monate. Und jetzt muss der Untersuchungsausschuss nur noch die richtigen, umfassenden Schlüsse daraus ziehen, damit eben eine solche Massenüberwachung in Zukunft nicht mehr möglich ist. Vielen Dank.
Danke. Danach trat Christian Fliesek vor das Mikrofon, der Obmann der SPD.
Christian, alle Vorwürfe sind ausgeräumt.
Ich erkläre die Affäre für beendet.
Ja, meine Damen und Herren, wir hatten heute eine sehr intensive Befragung des Bundesaußenministers Frank-Walter Steinmeier im NSA-Untersuchungsausschuss gehabt. Herr Steinmeier war als Chef des Bundeskanzleramtes im Zeitraum 2001-2005 verantwortlich für die Einleitung der Kooperation zwischen BND und NSA. Wir haben mit ihm vor allen Dingen den Vertragstext besprochen, der der gesamten Kooperation zugrunde gelegen hat. Und im Einklang mit dem Text wurde nochmal herausgestellt, dass hier von Seiten der politischen Leitung der Nachrichtendienste festgelegt wurde, dass deutsches Recht bei dieser Kooperation zu gelten hat und dass insbesondere auch der deutsche Dienst die technische und die administrative Kontrolle über diese Kooperation auszuüben hat. Wir haben natürlich durch unsere Arbeit als Untersuchungsausschuss vor allen Dingen im Nachgang nach 2005 erhebliche Fehler bei der operativen Umsetzung feststellen können, insbesondere bei der Behandlung von US-amerikanischen Selektoren. Man wird allerdings auch hier deutlich betonen müssen, dass das außerhalb der Verantwortungszeit von Frank-Walter Steinmeier als Chef des Bundeskanzleramtes gelegen hat. Und dass diese Fehler insbesondere auf der operativen Ebene des BND zu verorten sind. Man muss sich auch eins klar machen, dass noch nicht einmal die Leitungsebene des BND über diese Fehler bei der Behandlung der Selektoren informiert waren. Insofern ist davon auszugehen, dass auch kein Chef des Bundeskanzleramtes, auch alle Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier in dieser Funktion über diese Probleme nicht informiert waren. Insofern besteht Handlungsbedarf für uns als Gesetzgeber. Wir werden den Rechtsrahmen für diese Kooperationen klarziehen müssen. Da liegen auch entsprechende Vorschläge der SPD-Fraktion auf dem Tisch. Und wir werden mit unserem Koalitionspartner zusammen bis Sommer hier intensive Verhandlungen führen, damit wir möglichst schnell diesen Zustand beenden können und damit hier auch die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes aus der Grauzone herauskommt. Vielen Dank.
Nun hören wir Nina Wagen, sie ist die Obfrau der CDU.
Ja, der Zeuge Steinmeier hat überzeugend seine Entscheidung im Jahr 2001 für eine verstärkte Zusammenarbeit des BND mit der NSA bestätigt. Eine aus seiner Sicht richtige Entscheidung angesichts der Ereignisse des 11. September 2001 und auch angesichts der heutigen Bedrohungslage. Der Zeuge hat bestätigt, dass es während seiner Amtszeit als Chef des Bundeskanzleramts keine Zweifel daran gab, dass das BND-Gesetz eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Ausleitung sogenannter Routineverkehre war. Und der Zeuge hat bestätigt, dass es bis ins Jahr 2014 hinein Verhandlungen zwischen den Diensten über den Abschluss eines sogenannten No-Spy-Abkommens gegeben hat. Und er hat auch bestätigt, dass die Behauptung, dass dies Ganze eine Erfindung im Bundestagswahlkampf gewesen sei, so nicht gehalten werden kann.
Und als letztes trat vors Mikrofon André Hahn, der stellvertretende Obmann der Fraktion Die Linke.
Der Minister hat uns heute zu vielen Dingen Auskunft gegeben und herausgekommen ist aus meiner Sicht Folgendes. Es ist ein Vertrag geschlossen worden zwischen dem Bundesnachrichtendienst und der NSA, der am Ende aber von den Amerikanern als Freibrief begriffen worden ist. Es gab bei diesem Vertrag die Festlegung, dass deutsches Recht nicht verletzt werden darf und auch deutsche Interessen nicht verletzt werden dürfen. In Wahrheit haben sich die Amerikaner von Anfang an nicht an diesen Vertrag gehalten. Und seitens des Bundeskanzleramtes gab es keine Dienstanweisung zur Umsetzung des Vertrages. Es gab keine wirkungsvollen Kontrollmechanismen. Und es gab auch nicht mal den Versuch einer wirkungsvollen Kontrolle, um eventuelle Verstöße feststellen zu können. Das bedeutet, dass die Rechts- und Fachaufsicht im Bundeskanzleramt hier vollständig versagt hat in dieser Frage. Es war aber ein anderer Punkt noch sehr interessant. Frank-Walter Steinmeier hat erstmals klar gesagt, dass die BND-eigene Erfassung, dass die Überwachung von europäischen Partnern und europäischen Regierungen eindeutig nicht dem Auftragsprofil des Bundesnachrichtendienstes entsprach. So klar hat das noch kein Vertreter der Bundesregierung gesagt. Umso wichtiger ist, dass wir die Erweiterung des Untersuchungsauftrages jetzt schnellstmöglich bekommen, damit diese Verstöße gegen das Auftragsprofil des Bundesnachrichtendienstes von diesem Ausschuss ebenfalls untersucht werden können.
Kurz nach seinem Statement konnte ich ihn noch in einem persönlichen Gespräch einfangen für seine Bemerkung der Erweiterung des Untersuchungsausschusses. Herr Dr. Hahn, Sie haben gerade in Ihrem Statement erwähnt, dass Sie immer noch hoffen, dass der Untersuchungsausschuss um die BND-eigenen Selektoren erweitert wird. Wie ist denn da gerade der Stand der Dinge?
Ja, dass diese Erweiterung nötig ist, zeigen ja die Aussagen von Herrn Steinmeier, der ganz klar gesagt hat, dass diese Überwachung europäischer Partner und europäischer Regierungen dem Auftragsprofil des BND eindeutig widersprach, von diesem nicht gedeckt ist. Und wir haben heute eine Sitzung des Geschäftsordnungsausschusses gehabt, in dem jetzt dieser Antrag liegt. Und es wird eine weitere Beratung geben in der nächsten Sitzungswoche. Und wir gehen dann davon aus, dass im April spätestens die Erweiterung erfolgt. Rechtlich kann es keine großen Bedenken geben. Die Frage ist, ob es ein Minderheitenrecht der Opposition ist, diese Erweiterung allein zu erzwingen, oder ob ein neuer Untersuchungsausschuss eingesetzt werden muss. Das ist aus unserer Sicht uneffektiv. Es wäre am einfachsten, wenn die Koalition sich der Stimme enthält und mit den Stimmen der Opposition diese Erweiterung erfolgt. Das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Aber wir werden dort hartnäckig bleiben und lassen uns nicht auf die lange Bank schieben. Wir wollen eine Entscheidung des Bundestags in dieser Frage.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Dauergästen hier in der Auswertungsrunde. Hat man wieder.
Spendern nicht vergessen.
Genau, ich bedanke mich auch bei den Spendern. Wir haben wie stetigen Flatter-Spendeneingang. Und ich wollte auch, ich habe es auf die To-Do-Liste gepackt, extra erwähnen, dass ich doch neulich tatsächlich mit Jonas zusammen den ersten Förderantrag für unabhängige journalistische Förderung gestellt habe, um so ein bisschen hier einen Arbeitstag und die Arbeit, die man so reinsteckt, so ein bisschen gegenzufinanzieren. Und tatsächlich war noch so stolz, das hat irgendwie allen gesagt. Und während wir da oben in der Sitzung sitzen, kommt dann eine E-Mail mit, dass ich es leider nicht auf die Shortlist geschafft habe mit dem Antrag. Schade, schade, wir bleiben dran. Jonas und ich würden, ja, wir freuen uns über alle Spenden, die eingehen, und haben tatsächlich noch einen konkreten Aufruf. Es gibt nach der Republika in Berlin, Anfang Mai, gibt es vom 6. bis 8. Mai wieder die Subscribe-Konferenz, früher Podlove Podcaster-Workshop genannt. Da waren wir auch schon, haben unser Projekt ganz erfolgreich letztes Mal auch vorgestellt. Das ist eine tolle Plattform für uns Podcaster, um sich auszutauschen. Da kommen über 100 Podcaster und wir würden da wieder gerne hin. Kostet so knapp 80 Euro pro Person. Und ja, also wenn wir sowas aus den Spendengeldern finanzieren könnten, würden wir uns da ganz doll freuen. Also wer einen konkreten Anlass braucht zu spenden, das wäre einer. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Termin. Der wird aller Voraussicht nach in der Sitzungswoche vom 11. bis 15. April sein, also wahrscheinlich der 14. April. So genau weiß man das immer nicht, aber wenn, dann immer donnerstags. Und bis dahin, ja, sagen wir Tschüss, auf bald, auf Wiedersehen.
Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.
Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.